ARD.
SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin mit Geli Hensoldt und dem Thema Große Pause, wie der Lehrkräftemangel unsere Zukunft kaputt macht.
Man kommt nach Hause nach 6 Stunden Unterricht und ist zu nichts mehr in der Lage. Und da habe ich mir einfach die Frage gestellt, was bringt dir ein sicherer Beruf, wenn du am Ende des Tages nach Hause kommst und deine Freizeit gar nicht mehr genießen kannst, wenn du einfach am Ende bist.
Ausgebrannt, unzufrieden. So fühlt sich vermutlich nicht nur dieser eine Lehrer, sondern ziemlich sicher geht's anderen Lehrkräften auch so. Ihr Job ist oft ziemlich anstrengend, stressig und auch stressiger als früher, meinen viele. Das liegt an den Nachwirkungen von Corona, weil sich viele Schüler eben immer noch schwer tun im Unterricht und auch Lernrückstände haben. Es liegt auch an den geflüchteten Kindern aus der Ukraine, die in die Schulen integriert werden sollen. Und es liegt am Personalmangel. Tausende Stellen sind aktuell nicht besetzt. Bis 2035, sagt zumindest eine Studie, werden über 150.000 Pädagogen fehlen. Und wenn am Montag in Baden-Württemberg die Sommerferien enden, dann starten viele Schulen im Land mit zu wenig Leuten. Das berufliche Schulzentrum Leonberg zum Beispiel. Schulleiter Werner Diebold sagt:
Die Situation ist angespannt. Wir haben einige Lehrer gewinnen können fürs neue Schuljahr, hatten allerdings auch 2 Stellen noch ausgeschrieben und die konnten wir nicht mehr besetzen. Eine Stelle Deutsch und eine Stelle Englisch. Und von daher starten wir dann sehr angespannt, zumal wir jetzt auch noch eine Kollegin haben, die eventuell die Schule verlassen will. Und das sorgt natürlich dann schon für einen gewissen Druck und für einen Engpass dann bei der Klassenversorgung.
Die Folgen dieses Mangels, Bildungsforscher zum Beispiel sagen, die Qualität an den Schulen sinkt und Unternehmen klagen, Jugendliche seien nach der Schule oft nicht ausbildungsreif. Was das mit dem Lehrermangel zu tun hat und was man dagegen machen kann, das besprechen wir jetzt in Geldmarkt Meinung. Bei den meisten von uns, also bei mir auf jeden Fall, ist die Schulzeit schon eine ganze Weile her. SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel nimmt uns deshalb erstmal mit. Und zwar in den Schulalltag an einer Grundschule in Rheinland-Pfalz. Da hat die Schule ja letzte Woche schon angefangen.
Gemeinsames rhythmisches Klatschen. Ein Ritual, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Susanne Filor, 50 Jahre, mit blondem Haarknoten im Nacken, fließendem Rock und modischen Birkenstocks, begrüßt ihre Klasse, die 4E.
Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen.
In der ersten Woche nach den Ferien steht viel Organisatorisches auf dem Programm.
Als erstes möchte ich euch endlich mal den Stundenplan austeilen.
Rund 20 Kinder beugen sich über den Stundenplan. Einige Mädchen beginnen unaufgefordert, ihn farbig auszumalen, während mancher Junge davon abgehalten werden muss, aus dem Blatt einen Papierflieger zu bauen. Es wird unruhig. Fragen tauchen auf. Ab und zu steht auch ein Kind unvermittelt am Lehrerpult mit einem ganz eigenen Anliegen. Es hat etwas von Chatgruppe, in der Schlag auf Schlag Nachrichten eingehen, die am besten alle gleichzeitig beantwortet werden wollen. Susanne Filor bleibt geduldig, erläutert, betont strukturiert die weiteren Aufgaben.
Ihr dürft jetzt eure Blubberblase in euer Fach packen. Erstens, stopp, gib mehrere Aufträge. Zweitens, packt ihr bitte eure Lesestars in euren Ranzen, denn Hausaufgabe ist heute in den Lesestars die Seite 36 und 37. Ich schreibe es euch an die Tafel.
Den Überblick und die Nerven bewahren. Schon der kurze Einblick macht deutlich, Grundschullehrer, das ist so viel mehr, als Kindern das Lesen beizubringen oder das kleine Einmaleins und sie auf die weiterführende Schule vorzubereiten.
Man hat ja auch ganz viel soziale Themen, die man behandelt, diese Gemeinschaft, die man bildet, das Selbstbewusstsein der Kinder, was man stärkt. Also es ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch für die Persönlichkeit, die Werte, die man vermittelt. Das ist eben auch ein ganz großer Teil, den wir hier leisten.
Susanne Filor stammt selbst aus einer Lehrerfamilie. Der Job habe sich im Laufe der Jahre stark verändert, stellt sie fest. Manche Kinder könnten den Stift noch nicht richtig halten, wenn sie in die Schule kämen. Dazu kommen Verhaltensauffälligkeiten, Sprachprobleme. Aber auch Eltern mit großer Erwartungshaltung, die schon bei der Einschulung das Gymnasium im Blick haben und entsprechend Druck auf Kind und Lehrer machten. Jüngste Herausforderung, die geflüchteten Kinder aus der Ukraine.
Da gibt es halt ganz oft Verständnisschwierigkeiten. Klar haben wir iPads oder wir haben Internetseiten, wo wir uns informieren können. Aber im Umsetzen sind wir da auf uns alleine gestellt, mehr oder minder.
Idealerweise, so meint sie, müsste es eigentlich 2 Lehrer pro Klasse geben.
Die dann eben auch eingreifen können, die unterstützen können, die auch Kinder mal rausziehen können, um sie zu fördern. Diese 1-zu-1-Betreuung, ja, dafür haben wir eben keine Zeit ganz oft. Wir nehmen uns die Zeit, aber wir müssen ja allen gerecht werden und ja, das ist ganz schwierig.
Ein täglicher Spagat, bei dem Improvisationstalent gefragt ist, Kreativität und Ausdauer.
Man ist all in one. Ja, eigentlich ja.
Das nicht nur am Vormittag. Außerdem muss der Unterricht vor- und nachbereitet werden, Tests korrigiert, viel Zeit fließt auch in die Elternarbeit. Und im Unterschied zu manch anderen Berufen nehme man als Lehrer die Arbeit immer mit nach Hause.
Klar bin ich im Nachmittag flexibel, wann ich das mache. Aber ich habe natürlich auch nicht den Endpunkt. Ich habe nicht 16 Uhr, dann lasse ich meinen Griffel fallen, sondern ich kann die ganze Nacht arbeiten. Also ja, es hört nie auf. Und manchmal kann einen das an die Grenzen bringen.
Auch daher würde sie ihren eigenen 3 Kindern nicht unbedingt dazu raten, Grundschullehrer zu werden. Für sie selbst bleibt es aber ihr Traumberuf. Dass sie mit ihrer Berufswahl richtig lag, das bestätigt ihr auch ihre Klasse.
Die ist eine sehr, sehr nette Lehrerin. Dass sie immer so einen guten Unterricht macht. Weil sie einfach nett ist und dass sie dann auch immer die verrücktesten Ideen hat.
Ich mag an Profi, dass sie immer so nett ist und sie uns manchmal auch keine Hausaufgaben aufgibt.
Dass wir auch lachen dürfen und dass sie einfach auch lustig ist.
Und sie selbst habe sich eigentlich auch nie vorstellen können, etwas anderes zu machen.
Ich finde es so toll, dass man einfach zu dieser Persönlichkeitsentwicklung so viel beitragen kann. Wenn man sieht, wie die hier ankommen, die Kinder, und man sie nach 4 Jahren wieder abgibt und man hat so ein kleines Stückchen dazu beigetragen, finde ich das super. Finde ich das ganz toll. Es macht mich dann stolz und ja.
Sagt die Grundschullehrerin Susanne Filo. In Rheinland-Pfalz läuft die Schule seit letzter Woche. In Baden-Württemberg geht's am Montag dann nach den Sommerferien wieder los. Theresa Schopper ist Kultusministerin von Baden-Württemberg und ich habe sie kurz vor Schulstart in ihrem Büro getroffen, ihr von Susanne Filo erzählt und sie auch gefragt, ob sie verstehen kann, dass diese Grundschullehrerin zwar sagt, sie selber, sie liebe ihren Job, aber ihren eigenen Kindern würde sie nicht zu diesem Beruf raten. Und hier ihre Antwort.
Ich glaube, dass sich Schule sehr verändert hat in den letzten Jahren, die Heterogenität, das sozusagen wirklich zusammenzufügen, um dann allen Kindern gerecht zu werden. Ich glaube, das ist deutlich schwieriger geworden. Und natürlich ist sozusagen Elternarbeit sehr viel mehr intensiviert, als es noch in früheren Zeiten war. Man hat schon einfach mehr Aufgaben, die sozusagen en passant immer nochmal mit dazukommen. Ich glaube trotzdem, diese Verantwortung, die in diesem Beruf ja mit steckt, das ist, glaube ich, schon eine Seite des Berufes, die man nicht unterschätzen darf und die auch eigentlich, glaube ich, den Beruf so erfüllend macht und auch so wichtig und auch das von der Wertschätzung her für die Lehrkräfte mir an vielem in der öffentlichen Wahrnehmung auch zu kurz kommt.
Trotzdem lässt sich der Lehrermangel ja nicht wegdiskutieren. Sagen Sie uns doch mal, wie dramatisch ist denn der in Baden-Württemberg im Moment?
Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren wirklich einen hohen Mangel. Da wurde reagiert, ja schon auch in der letzten Legislaturperiode, dass die Plätze für Grundschullehramt von damals 970 auf 1670 jetzt erhöht wurden, circa. Das dauert natürlich. Wir sind das erste Mal jetzt in diesem Jahr bei einer Einstellungsquote von Grundschullehrkräften bei gut 1000 angelangt. Das Problem ist, dass wir eine sehr hohe regionale Verwerfung haben. Wir haben einfach, sage ich mal, Schokoladenorte, wo gerne alle Lehrkräfte hinwollen. Sowas wie Freiburg, Heidelberg, Konstanz. Aber wir haben natürlich Probleme, wo quasi die Einpendelmöglichkeit sozusagen eine Stunde überschreitet. Da haben wir wirklich Probleme, dass wir in der regionalen Versorgung da sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Der zweite Punkt, der dieses Jahr nochmal kräftig zu Buche schlägt, wir haben ja eine Zuwanderung von 15.000 Kindern zusätzlich an den Grundschulen. Das sind einfach auch viele Kinder, die jetzt in die Schule kommen, die aus der Ukraine geflohen sind, die wir einfach hier haben. Wir müssen dort zusätzliche Anstrengungen unternehmen.
Es gibt ja schon einige Studien, die zeigen, die schulischen Leistungen von Schülerinnen und Schülern, die werden schlechter. Laut der IGLU-Studie zum Beispiel kann jedes vierte Kind in der vierten Klasse nicht richtig lesen. Liegt denn sowas auch am Lehrermangel?
Ich bin da noch nicht ganz sicher, ob die These stimmt, dass der Lehrermangel der entscheidende Faktor wäre. Ich glaube, dass wir den Grund, warum wir so ein Absinken jetzt für Baden-Württemberg hatten in den letzten 10 Jahren, einfach schon auch aufgrund der unterschiedlichen Schülerzahl haben. Wir haben ja den größten Zuwachs an Kindern mit Migrationshintergrund im Vergleich zu anderen Bundesländern. Der Migrationsanteil ist aber noch nicht der entscheidende Faktor. Die sprachlichen Kenntnisse sind der ausschlaggebende Punkt. Und da haben wir sowohl bildungsarme Kinder mit einem deutschen, auch einem biodeutschen Hintergrund, wie eben auch Kinder, die die Sprache noch nicht so gut können. Und der große Punkt, an dem es mangelt, ist, dass wir nach wie vor der Bildungserfolg sehr, sehr abhängig ist, aus welchem sozialen Umfeld ich komme. Und wir das in dem schulischen Kontext nicht ausgleichen können bisher. Und wir müssen natürlich auch schon diese Nahtstelle frühkindlicher Bereich, schulischer Bereich nochmal genau unter die Lupe nehmen, damit die Kinder mit größeren sprachlichen Fortschritten bei uns an die Schulen kommen.
Gut ausgebildete Schülerinnen und Schüler von heute sind die Fachkräfte von morgen. Das ist eine Binsenweisheit, aber deswegen auch nicht weniger richtig. Und die Unternehmen im Land, die sind auf solche Fachkräfte ja dringend angewiesen. Schon jetzt finden viele nicht genügend Leute. Frau Schopper, was hören Sie denn aus den Betrieben im Land? Also was sagen die denn über die jungen Leute und auch über ihr Ausbildungsniveau, wenn sie aus der Schule kommen?
Da gibt es sozusagen auch eine Abschichtung. Diejenigen, die sozusagen Ausbildungsfavoriten sind, große Unternehmen, die renommierten Unternehmen in Baden-Württemberg, haben immer noch Bewerbungen. Aber diejenigen, die gucken müssen, sehen schon auch, sie müssen mit Leuten, die vielleicht auch in der Schule mit einer 4 im Mathe sind, müssen da nochmal deutlich mehr investieren, damit sie die Ausbildung auch schaffen. Und es ist so, die Kinder, die bei uns die Mindeststandards nicht schaffen, haben große Schwierigkeiten, dass sie die theoretischen Qualifikationen und den theoretischen Anteil, der in der Berufsschule gefordert wird, dass sie den hinbringen. Wenn wir das nicht im schulischen Bereich auf die Reihe kriegen, dass die Mindeststandards, im besten Fall die Regelstandards, gekonnt werden, dann haben wir die Gefahr, dass wir zu funktionalen Analphabeten kommen, die für sich persönlich keine Perspektive haben. Und gleichzeitig ist es ein wirtschaftlicher, riesiger Problempunkt, dass wir unsere wirklich gute Wirtschaft nicht mit den entsprechenden Fachkräften dann versorgen können.
Was der Lehrermangel und die Situation an den Schulen für den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeuten, dazu kommen wir später in der Sendung noch. Bleiben wir erst noch mal bei den Lehrern. Wenn man sich da mit denen unterhält, dann sagen viele, sie leiden darunter, dass sie nicht allen Kindern gerecht werden können. Und viele klagen auch über Überforderung, eben weil Stellen im Kollegium nicht besetzt werden können. Da müssen dann natürlich manche auch mehr arbeiten. Und manchen, denen wird es einfach zu viel und die schmeißen hin. Es ist ja überall Fachkräftemangel, haben wir gerade schon gehört, auch in den Unternehmen. Und klar, deshalb ist es auch für viele Lehrerinnen und Lehrer viel leichter als früher, einen Job außerhalb der Schule zu finden. Wie es ihnen dort geht und warum sie ausgestiegen sind aus dem Lehrerberuf, das wollte SWR-Reporter Wolfgang Brauer wissen.
Morgens immer, ich habe keine Lust, ne? Oder auch nach Hause gekommen, habe gemerkt, oh nee, ich will das nicht, habe geweint und ich habe gesagt, nee. Eigentlich war das Beste, was passieren konnte, dass ich nochmal gewechselt habe, um einfach zu merken, egal wo ich bin, es ändert sich nichts.
Am Schulsystem, meint Melanie Endel. 11,5 Jahre lang war sie engagierte Realschullehrerin in Rheinland-Pfalz für Mathe, Biologie und Sport. Aber schon bald nach dem Referendariat merkte sie, dass es für sie nicht rund lief. Schließlich wechselte sie die Schule.
Man hat gesagt, bevor ich komplett aussteige, vielleicht will das Schulsystem mich noch behalten und lässt mich dann wechseln. Ja, aber dann gab es immer wieder Phasen, wo ich dann gesagt habe, so, boah, das jetzt noch 30 Jahre lang machen, ich weiß ja nicht.
Im Januar hat die 35-Jährige schließlich den Schuldienst verlassen und arbeitet jetzt als Projektmanagerin und Verkäuferin in einer Firma, die nachhaltiges Kaffeegeschirr vertreibt. Melanie Endel ist kein Einzelfall. Oft sind es besonders engagierte Lehrer, die am Schulsystem scheitern. So wie der 32-jährige Mürdin Persson, der in Baden-Württemberg angestellter Lehrer für Ethik war.
Was mich wirklich gestört hat, ist dieses enorme Maß an Fremdbestimmung gewesen. Die eigene berufliche Entwicklung überhaupt nicht mehr in der Hand zu haben. Dass die Erwartung an mich gestellt wird, dass ich gehorsam bin. Es wurden immer wieder Stundenentwürfe besprochen, die nach Schema F waren. Und dem musste man sich eingliedern. Wenn man kreativ so ein bisschen out of the box gedacht hat, dann musste man meistens mit schlechten Bewertungen rechnen. Und das war für mich ein ziemlicher Schock.
Außerdem fand er den Lehrerberuf sehr stressig. Nach dem Unterricht verfiel er regelmäßig in das
Pädagogenkoma. Das heißt, man kommt nach Hause nach 6 Stunden Unterricht und ist zu nichts mehr in der Lage. Und da habe ich mir einfach die Frage gestellt, was bringt dir ein sicherer Beruf, wenn du am Ende des Tages nach Hause kommst und deine Freizeit gar nicht mehr genießen kannst, wenn du einfach am Ende bist.
Deshalb quittierte er den Schuldienst, zumal er schon Erfahrung in der freien Wirtschaft hatte. Er war Leiter eines Lebensmittelmarktes und Eventmanager. Jetzt macht er Marketing für eine Agentur, die aussteigewillige Lehrer berät. Die wurde vor 5 Jahren von Isabel Probst gegründet. Sie war selbst auch mal Gymnasiallehrerin und ebenfalls frustriert, auch über ihre Vorgesetzten in der Schulbürokratie.
Die Ministerien bzw. die Dienstherren begegnen dieser Lehrerkündigungssituation mit großem Desinteresse. Es wird nicht nachgehakt, es ist ein reiner Verwaltungsakt. Man reicht anonym ein Blatt Papier ein und bekommt anonym seine Entlassungsurkunde wieder, ohne dass ein Exit-Interview, wie man es in der freien Wirtschaft sagen würde, geführt wird.
Ursprünglich hatte die 42-Jährige nur einen Internetblog über ihren Lehrerausstieg veröffentlicht. Als sie daraufhin immer mehr Nachfragen von aussteigewilligen Lehrern bekam, machte sie schließlich eine Agentur für Lehrerberatung auf. Das war vor 5 Jahren. Inzwischen haben sie und ihre 8 Mitarbeiter schon über 1500 Lehrerinnen und Lehrer beraten. Etwa 60% davon haben ihren Dienst quittiert.
Da zählen auch diejenigen dazu, die im Grunde Lehrkräfte geblieben sind, aber aus dem öffentlichen Schulsystem ins Privatschulsystem gewechselt haben. Das heißt, das ist oft der Versuch, dem Beruf nochmal eine letzte Chance zu geben. Und wir sehen, dass viele Lehrpersonen eigentlich dem pädagogischen Thema treu bleiben, auch wenn sie in die freie Wirtschaft wechseln.
Wo sie zum Beispiel für innerbetriebliche Weiterbildung zuständig sind. Andere Einsatzmöglichkeiten für Lehrer?
Training, Personalentwicklung. Lehrkräfte sind durch ihren Berufsalltag jeden Tag im Grunde mit Projektmanagement befasst.
Und Lehrer können auch gut organisieren. Deshalb sind Aussteiger in der freien Wirtschaft inzwischen gerne gesehen. Aber nicht alle Lehrer, die unzufrieden sind, wagen diesen Schritt.
Weil der Weg raus aus dem Lehrberuf sehr risikoreich ist, dass sie dann eher eine Nebentätigkeit sich bewilligen lassen.
Um neben dem stressigen Lehrerberuf eine andere berufliche Erfüllung zu finden. Das waren etwa 20% ihrer Kunden. Aber auch für Totalaussteiger ist der Weg zurück in den Schuldienst nicht verbaut, weil händeringend Lehrer gesucht werden. Melanie Endel kann sich das für sich aber eher nicht vorstellen.
Nö, also bisher nicht. Wenn alle Stricke reißen sollten, habe ich gesagt, vielleicht mache ich das dann wieder, aber... Es war halt nie mein Traumberuf. Ich habe das jetzt mal gemacht, 11,5 Jahre, aber ob ich da nochmal zurück will, oh nee, ich glaube nicht. Aber sag niemals nie.
Für Ex-Lehrer Mürdin Persson wäre das eine Perspektive, aber nur unter folgender Voraussetzung.
Sollte sich das System reformieren, dann bin ich der Erste, der sagt, ich bin da wieder dabei, ich habe da wieder Lust drauf.
Also, was tun, damit mehr Lehrerinnen und Lehrer Spaß an der Arbeit haben und auch mehr junge Leute sich für diesen Beruf entscheiden? Mit dieser Frage beschäftigt sich an der Uni Tübingen der Bildungsforscher Professor Ulrich Trautwein. Herr Trautwein, wie bekommen wir den Lehrerinnenberuf denn attraktiver?
Es ist schnell zu überlegen, inwieweit man Schulen unterstützt in den Bereichen, die nicht zum originären Arbeitsgebiet der Lehrkräfte gehören. Das heißt also beispielsweise, kann man so etwas schaffen wie Verwaltungsstellen, die dafür sorgen, dass die Lehrkräfte sich auf ihr Kerngeschäft, das Unterrichten, fokussieren können und genauso Schulleitungen der Rücken frei gehalten wird. Das ist das eine. Ein zweiter Punkt ist, wenn wir merken, dass den Lehrkräften der Beruf zunehmend schwerfällt und weniger Spaß macht, weil Herausforderungen da sind, für die sie nicht ausgebildet sind, dann müssen wir natürlich in dem Bereich nacharbeiten. Das heißt also, gerade beispielsweise Kompetenzen beim Umgang mit Schülerinnen und Schülern, denen sprachliche Voraussetzungen fehlen, diese Kompetenzen zu fördern in entsprechenden Weiterbildungen.
In der Wirtschaft gibt es ja gerade viel Diskussionen über Work-Life-Balance, über Homeoffice, über 4-Tage-Woche und flexibles Arbeiten. All das sind ja Sachen, die der Lehrerinnenberuf eigentlich gar nicht möglich macht. Also könnte man sagen, dieser Beruf ist auch deshalb irgendwie unattraktiv?
Naja, also man hat ja die Situation, dass Lehrkräfte Kontaktzeit haben mit den Schülerinnen und Schülern und gleichzeitig aber natürlich auch die Vorbereitungszeit etc. haben, die ja durchaus flexibel gelegt werden kann. Aber ja, es stimmt, andere Berufe haben dort aufgeholt in der Flexibilisierung, tatsächlich auch teilweise mit Arbeitsplätzen im Homeoffice. Das wird es in diesem oder in einem sehr intensiven Maße im Lehrkräfteberuf nicht geben, weil der Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. In den Gymnasien oder gymnasialen Oberstufen ist es durchaus denkbar, dass wir teilweise auch solche Entwicklungen sehen, dass Lernphasen auf Remote administriert werden können, zumindest in einem bestimmten Maße.
Schule muss sich verändern. Sie muss attraktiver werden für die, die dort arbeiten. Und sie muss natürlich auch die Kinder und Jugendlichen besser noch fördern und unterstützen. Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft hat gerade erst gezeigt, seit 2013 geht das Bildungsniveau deutschlandweit zurück. Mit den Folgen dieser Bildungsmisere für die deutsche Wirtschaft befasst sich Professor Axel Blönecke am Institut der Deutschen Wirtschaft. Herr Blönecke, wie krass sind denn die Auswirkungen des Lehrermangels aus Ihrer Sicht schon jetzt?
Der Lehrermangel wird eigentlich erst in den kommenden Jahren so richtig wirksam. Im Moment haben wir sogar noch in den letzten Jahren leicht bessere Betreuungsrelationen. Das heißt, auf eine Lehrkraft kommen leicht weniger Schüler rein rechnerisch als noch vor 10 Jahren. Aber in den kommenden Jahren wird das dramatisch an Problemen zunehmen und wir brauchen eigentlich mehr Lehrkräfte, um die Kinder individuell zu fördern und zu unterstützen.
Und was, wenn da jetzt einfach nicht genug und auch nicht schnell genug was passiert? Welche Folgen hat das denn langfristig auch finanziell für die Gesellschaft und eben auch für die Wirtschaft?
Ja, wir haben in der Gesellschaft und in der Wirtschaft große Herausforderungen, Klimaschutz, Klimawandel, Digitalisierung und vor allen Dingen der demografische Wandel. Und wir haben in Deutschland deutlich weniger Menschen im Alter von 15 bis 20 als im Alter von 60 bis 65, sodass wir in den kommenden 5 Jahren sehr viele Ältere haben, die in den Ruhestand wechseln und wenig junge Menschen, die nachrücken. Und da ist es besonders wichtig, dass die nachrückenden Jahrgänge auch sehr gut im Durchschnitt qualifiziert sind, dass wir dort wenig Bildungsarmut haben. Und wir sehen, dass wir sogar im Gegenteil eher eine Zunahme an Bildungsarmut haben und eine geringere Durchlässigkeit des Bildungssystems. Daher kriegen wir ein riesiges Problem mit dem Fachkräftemangel in den kommenden 5 Jahren. Es wird uns schwerer fallen, den Wohlstand zu sichern. Es wird schwerer fallen, dass wir weiter in der Wirtschaft wachsen können. Wenn die Fachkräftesituation schlechter wird, werden auch Einzelunternehmen überlegen müssen, an anderen Standorten unter Umständen zu produzieren, oder der Investitionsstandort Deutschland wird einfach weniger attraktiv, wenn Fachkräfte fehlen.
Der Fachkräftemangel, ein Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und dabei geht es eben nicht nur um die ITlerinnen oder die Handwerker, die fehlen, sondern auch um Lehrerinnen und Lehrer. Erinnern Sie sich noch, Kultusministerin Theresa Schopper hat am Anfang der Sendung gesagt, Schulen in größeren Städten kommen leichter an Personal als Schulen auf dem Land. Und dazu kommt, Gymnasien haben es oft leichter als Berufsschulen. So gesehen müsste die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule eigentlich doppelt schlechte Karten haben. Sie steht nämlich in Tuttlingen und ist damit eine Spur zu weit weg vom attraktiven Bodensee. Und noch dazu ist sie eine Berufsschule. Trotzdem ist die Schule personell gut aufgestellt. Wie das funktioniert, das hat die Schulleiterin, SWR-Wirtschaftsredakteurin Stefanie Geißler erzählt.
Ferienende, die Ruhe vor dem großen Sturm an der Tuttlinger Ferdinand-von-Steinbeis-Schule. Schulleiterin Susanne Galler steht im Sekretariat und bespricht sich mit dem Hausmeister. Zwischendurch streckt ein Lehrerkollege den Kopf zur Tür rein und fragt, ob der Fitnessraum schon offen habe. Die Stimmung ist heiter.
Wer bei uns ist, der spürt, dass bei uns nicht nur der Teamgedanke gesprochen wird, er wird gelebt. Also wir sind ein Schulleitungsteam, wir sind ein Schulteam und es gibt kein oben unten, sondern es gibt uns, die Steinbeißer. Und ich glaube, wer hier mal war, so haben mir das die Neueinsteiger auch gesagt, der bleibt einfach kleben.
Auch wenn dieser erste Satz von Susanne Galler ein bisschen nach Marketing-Sprech klingt, Die aktuelle Personalsituation scheint ihr recht zu geben. Anders als in vielen anderen Berufsschulen im Land sind pünktlich zum Schulstart alle Lehrstellen besetzt, sagt Galla und klickt sich durch die Stundenpläne auf ihrem PC.
Wir haben aktuell nur eine Neueinstellung, weil wir über Direkteinstieg jetzt auch Kolleginnen und Kollegen weiter geschult haben im letzten Schuljahr und die jetzt aufstocken und damit haben wir viele Lücken schließen können.
Dass es die Steinbeischule in Tuttlingen grundsätzlich deutlich schwerer hat, Personal zu bekommen als städtische Gymnasien oder auch Schulen weiter südlich am verlockenden Bodensee, daraus macht Susanne Galla keinen Hehl.
Es ist für uns als gewerblich-technische Schule immer sehr schwierig, wenn es um diese technischen Fächer geht, also die berufsspezifischen Fächer. Und wir haben jetzt Gott sei Dank vorgearbeitet, also es ließ sich so ein bisschen erahnen, dass sich der Arbeitsmarkt, die Situation verändert. Wir hätten jetzt enorme Schwierigkeiten, den einen oder anderen aus der Wirtschaft jetzt an die Schule zu locken. Das sind ganz einfach banale Geschichten wie Gehalt und Aufstiegsmöglichkeit und so weiter. Da sind wir im Schulsystem natürlich keine echte Konkurrenz zu einem Unternehmen.
Doch die Lehrerinnen und Direkteinsteiger, die Susanne Galla gewinnen konnte, die bleiben auch gerne. Denn sie setze auf etwas, das Bildungsexperten schon länger fordern im Kampf gegen den Lehrermangel. Die Möglichkeit, sich zu entfalten und mitzubestimmen. Jene softe Währung also, die vielen Berufsanfängern und Berufsanfängerinnen gerade im engen Korsett des schulischen Bereichs wichtiger ist als ein Topgehalt und der Partymeilenfaktor.
Das ist manchmal für so Neueinsteiger ein bisschen überraschend, so die ersten Gespräche mit uns als Schulleitung, wo wir dann auch klar signalisieren, hey, du bist jetzt bei uns im Team und wir möchten mit dir einfach gemeinsam auch vielleicht das eine oder andere neu als Impuls hier setzen. Und das heißt immer so ein bisschen durch die Blume, hey, sag mir, was deine Leidenschaft ist und ich möchte sie mit dir dann auch bedienen können. Und das funktioniert immer wunderbar und jeder findet so sein Projekt, seinen Platz, wo er sich besonders herausstellt. Bei mir muss man sich nicht erst hocharbeiten oder einarbeiten, um Verantwortung für ein Projekt, das heißt auch für Gelder, für Ressourcen übernehmen zu können.
Konkret bedeutet das, neue Kolleginnen betreuen direkt im ersten Jahr das Schulprojekt Nachhaltigkeit oder sorgen für die internationale Vernetzung der Steinbeischülerschaft. Qualifiziert hat sich die Schule auch für das Exzellenzprogramm des Deutschen Schulpreises. Auch hier wird auf Autonomie und Selbstverantwortung gesetzt. Lehrer organisieren ihre Klausurtage und Fortbildungstermine selbst und arbeiten in Teams. Soweit klingt das alles ziemlich visionär. Zur Wahrheit gehört aber auch, bei Susanne Galla bewerben sich nicht unbedingt die Einser-Absolventen. Doch auch hier gelte es, das Beste draus zu machen, sagt Galla, den Menschen zu sehen statt der Note.
Ich hatte schon das eine oder andere Mal eine Rückfrage seitens des Regierungspräsidiums. Frau Galla, Sie haben schon geguckt, was das für Noten sind. Und dann sage ich, natürlich habe ich die geguckt, aber was sagt mir eine Note? Und wir haben dann eben einen Kandidaten genommen, der überrascht war, dass eine Schule ihn einstellt und wir haben es nie bereut.
Ein würdiger Schlusssatz. Susanne Galla muss jetzt weiter. Ein paar Dinge sind an diesem Tag doch noch zu erledigen. Auf dem Weg zum Ausgang komme ich am Fitnessraum vorbei. Dort sitzt der Kollege von heute Morgen in Trainingsklamotten und wischt sich gerade den Schweiß von der Stirn. Markus Fleckenstein ist Abteilungsleiter Technik. Ihn jedenfalls hat das Konzept Steinbeiß überzeugt.
Gleich von Anfang an, als ich an der Schule war, habe ich sofort gemerkt, das ist was anderes als früher, als so wie ich Schule kenne. Für mich war nicht klar, ich möchte jetzt unbedingt nach Tuttlingen als Stadt, weil mich die Stadt als solche so furchtbar überzeugt. Aber für mich war klar, diese Schule bietet mir alles, was ich mir für meine Vorstellung, wie ich arbeiten möchte und in welchem Umfeld. Dafür bietet mir die Schule alles, was ich eigentlich suche, was ich mir vorstellen kann. Und demzufolge ist dann aus dieser Entscheidung raus auch der Gedanke gereift, nee, ich möchte mich hier niederlassen. Und daraus kam dann die Idee, okay, wir ziehen auch dann hierher fest.
Mit diesem positiven Beispiel endet Geldmarktmeinung. Am Montag beginnt unter anderem in Baden-Württemberg wieder die Schule. Und wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern jetzt nach den Sommerferien erstmal einen guten Start.